Wer erinnert sich noch an meine letzte Predigt? Ja, Mission, nicht wahr? Liegt man nie falsch bei der Allianzmission. Wer erinnert sich denn noch an die Predigt von letzter Woche? Vom Carsten. Oh, ist das eine fiese Frage, gell? Ich persönlich fand die Predigt ja super. Und dachte mir, genial, da muss ich die Woche ja gar nicht mehr predigen eigentlich. Der Carsten hat ja sehr deutlich die Aufforderung ausgesprochen, dass wir als Gemeinde mehr rausgehen sollen, mehr evangelisieren, also das machen sollen, wozu Gott uns hierhin berufen hat. Den Vers, auf den Carsten Bezug nahm, das war, vielleicht erinnert euch jetzt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter in die Ernte sende. Und er bezog diese Stelle hier auf die Mitarbeit in der Gemeinde. Da dachte ich mir, gut, dass er aus dem Matthäusevangelium gepredigt hat, weil diese Stelle gibt es auch noch mal im Lukasevangelium, wo Jesus genau dasselbe sagt. Und da geht es weiter mit, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Und das im Kontext der Gemeindearbeit und Evangelisation ist natürlich ein bisschen fehl am Platz. Ich beziehe jetzt berufsbedingt den Vers eher auf Weltmission, aber ich glaube, beides hat seine Berechtigung und der Matthäustext ist ja auch super. Also egal. Ich saß jetzt also dann zu Hause und dachte mir, Mist, was mache ich denn jetzt? Worüber kann ich predigen? Ich meine, jetzt ist alles gesagt, jetzt wird die Gemeinde aufstehen, wird losgehen, wird sich nicht um sich selbst drehen, sondern Jesus proklamieren in Eibelshausen. Ihr werdet jetzt mit euren Nachbarn, mit euren Freunden, mit euren Arbeitskollegen, mit den Freunden beim Sportverein über Jesus sprechen. Erweckung. Was mache ich jetzt? Worüber kann ich jetzt predigen? Über 9-11? Über die Queen? Das ist ja auch nicht so praxisrelevant für uns, oder? Kurz überlegt, so Bürgermeisterwahl? Nee, ist ja alles blöd. Aber wir haben ja noch andere Themen, die aktuell sind, die unser Herz bewegen. Bei der Allianzmission bin ich als Fundraiser angestellt. So, Fundraising, das ist ein neudeutsches Wort für einen sehr alten Beruf. Und zwar bin ich zuständig für Spenderbetreuung, Spendenwerbung. Bodelschwingsche Anstalten kennt ihr vielleicht, der Bodelschwing war ein großartiger Fundraiser. Und in diesem Zusammenhang beschäftige ich mich viel mit Geld logischerweise und Theologie des Geldes, Gott als Versorger, auch den Motiven von Unterstützern und den Unterstützten. In den letzten Wochen meldeten sich Spender bei der Allianzmission und teilten uns mit, dass sie jetzt aufgrund der gestiegenen Nebenkostenabrechnung leider nicht mehr weiterspenden können, aber im Gebet dabei sind. Und auch in der Diskussion innerhalb unserer Familie machen wir uns Sorgen und fragen uns, wie machen wir das denn jetzt? Wir haben eine Gasheizung. Kriegen wir noch Gas? Wie können wir es bezahlen? Können wir heizen im Winter? Und deswegen möchte ich heute über Gott als Versorger sprechen. Und ich hoffe, dass wir etwas davon mitnehmen, wie Gott uns versorgt. Und gleichzeitig nutze ich auch die Gelegenheit, das ist ja schließlich ein Missionsgottesdienst, etwas über die Versorgung von Missionaren zu sprechen. Und stelle euch mal das Versorgungssystem der Allianzmission vor. Unsere Geschichte, die Sandra so schön vorgelesen hatte, vielen Dank nochmal, findet zu einer politisch sehr instabilen Zeit statt. Das Nordreich Israels, Israel war schon geteilt, war in einer starken politischen Krise. Die Lebensgrundlage der Bevölkerung war gefährdet, die Preise für Lebensmittel stiegen in ungeahnte Höhen und die Sorgen im gesamten Land auch. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Gleich im ersten Vers wird unsere Hauptfigur vorgestellt, Elia, der Prophet. Und Prophet ist jemand, das ist übrigens nicht immer nur ein Mann, gibt auch weibliche Propheten, die den Willen Gottes mitteilen. Kurz Bibelkunde, Prophetie ist nicht, wie man häufig landläufig etwas als prophetisch bezeichnet, etwas, was auf die Zukunft hinweist. In den allermeisten Fällen ist Prophetie im Alten und Neuen Testament nämlich auf die Gegenwart bezogen und drückt einfach aus, was Gottes Sicht über die aktuelle Situation ist. Als Erinnerung daran dient die für mich einfachste Hebräisch-Vokabel, die ich damals lernen musste. Im Hebräischen heißt Prophet nämlich Navi. Und so wie ein Navi, was einem den Weg weist und sagt, jetzt bitte links abbiegen, wenn möglich bitte wenden, so fungierten Propheten im Alten und Neuen Testament. Elia war so ein Prophet. Und das allererste, was er macht, als er die biblische Bühne betritt, er spaziert zum Hof des Königs und droht mit einer verheerenden und jahrelangen Dürre. Die Dürre kommt mir auch bekannt vor. Warum macht er das? Dieser König Ahab hatte nämlich mit seiner Frau Isabel gemeinsam den Baalskult im Nordreich eingeführt. Und dass Elia jetzt eine Dürrezeit ankündigt und nicht etwa, ihr werdet von feindlichen Heeren überrannt oder es gibt Erdbeben oder einfach eine Hungersnot, liegt daran, dass Baal als Garant für Regen und Fruchtbarkeit angebetet wurde. Ja, nun wie auch immer, auf jeden Fall geht er dahin, sagt ihm das aufs Gesicht zu und hat sich dann mit ziemlich großen Leuten angelegt, denn mit denen war nicht gut Kirschen essen. Die Isabel hatte vorher nämlich die Propheten des Herrn jagen und töten lassen. Und deswegen gibt es nun eine klare Anweisung von Gott, der Elia sofort befiehlt, sich in Sicherheit zu bringen. Elia sitzt nun also am Bach Krit, hat dort zu trinken, ist in Sicherheit und kriegt auch noch einen Lieferservice von Raben, die ihn morgens und abends mit Fleisch und Brot versorgen. Ohne dass Elia irgendetwas tun muss, wird er einfach so übernatürlich von Gott versorgt. So lässt es sich doch aushalten. Das ist übrigens etwas, was sich auch die allermeisten Missionare der Allianzmission wünschen, für ihre finanzielle Versorgung. Der Dienst der Missionare und der Missionsarbeit und auch hier in der Gemeindearbeit funktioniert ja nur durch Spenden. Und bei der Allianzmission ist es so, dass die Missionare sich sogenannte Trägerkreise suchen. Die sagen hier zum Beispiel, eure Arbeit in Inazawa, die finde ich super und ich danke Gott, dass er euch, Doro und Jörg, dahingestellt hat. Mich hat Gott hierhin nach Albelshausen gestellt, ich habe hier meinen Dienst, aber ich unterstütze euch mit Gebet und Spenden für euren Dienst. Und jetzt ist kleine Erinnerung, darüber habe ich das letzte Mal gepredigt. Aber Leute anzusprechen, sie in den Trägerkreis einzuladen, für sie zu beten und zu spenden, das ist nicht unbedingt was, was uns Menschen in die Wiege gelegt ist. Und es ist sogar so, dass nachweislich, es gibt eine Studie darüber, der Aufbau des Trägerkreises der größte Hinderungsgrund ist, für Menschen in die Mission zu gehen. Das ist gar nicht mal der Fall, fremde Kultur und oh, wie lerne ich die Sprache und ich bin so weit von Oma und Opa weg. Es ist diese Angst der Abhängigkeit von Menschen, vermeintliche Abhängigkeit von Menschen, Leute bitten zu müssen, rechenschaftspflichtig zu sein, nicht einfach bei Rittal ein TS8 zu schrauben und zu sagen, ich kriege mein Gehalt. Und so ist es, dass viele Missionare sich einfach wünschen, dass Gott sie so übernatürlich unterstützt, so Raben schickt. Und wir sehen ja auch hier, dass Gott ein übernatürlicher Versorger ist, der aus dem Vollen schöpfen kann und uns versorgt. Aber etwas schade für Elia, so bleibt der Zustand nicht auf ewig. Das Land trocknet unter der Dürre aus und auch der Bach führt immer weniger Wasser. Und ich kann mir jetzt Elia gut vorstellen. Er sitzt, kaut noch so ein bisschen aus einem Stück Fleisch rum. Und dann guckt er so, nimmt er sich vielleicht einen Ast, steckt ihn so in den Bach rein und guckt, oh, immer weniger. Die Füllstandsanzeige sinkt. Dann beginnt man zu rechnen. Wie lange reicht's noch zum Trinken? Vielleicht geht es auch einem hier so, mit dem Heizöltank. Wird immer leerer. Und dann beginnt ja das Sorgenkarussell mit dem, wie lange reicht es noch? Was ist denn, wenn der Bach austrocknet? Oder der Heizöltank leer ist? Ich finde, das ist, sich so Sorgen zu machen, ist erstmal per se nichts Ungeistliches oder Sünde oder wie auch immer. Das ist vollkommen menschlich und normal. Aber im normalen Sorgen machen, so kenne ich es zumindest von mir, dann spielt erstmal Gott keine große Rolle, oder? Da sind wir doch erstmal beschränkt auf die eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Und so wie Sandra das sagte, lass uns doch da mal innehalten und sagen, Moment mal, lass uns doch Gott mit in die Rechnung reinnehmen. Wir haben doch einen großen Gott, der uns zusagt, dass er uns versorgen möchte und bei uns ist. Und das erlebt auch Elia. Er hält jetzt eine neue Anweisung. Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleibe dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Super, keine Raben mehr. Gott versorgt Elia auch weiterhin, aber diesmal jetzt über einen anderen Weg. Und statt übernatürlich über Raben, nimmt er so einen Versorgungsweg, den wir heute auch kennen, nämlich wie bei den Missionaren über andere Menschen. Und das ist übrigens auch bei Jesus so gewesen. In Markus 8, die Verse 1 bis 3, lesen wir, dass Jesus und seine 12 Jünger nicht von Raben versorgt wurden, sondern von teils wohlhabenden Frauen, die ihnen gefolgt sind. Finde ich auch mal interessant, warum Gott sich das so ausgedacht hat, den Messias und seinen Sohn so zu unterstützen. Warum hat er da nicht auch bei den übernatürlichen Wundern mit Sturmstillung und Heilung, Gelähmte und so gesagt, hier, ihr habt einfach einen Beutel, der niemals leer wird oder keine Ahnung wie. Warum hat er so einen ganz klassischen Weg genommen, dass Leute berufen waren, sie zu unterstützen? Ich glaube, es geht hier um ein Prinzip, dass Gott nicht immer direkt als unmittelbarer Versorger eingreift, sondern mit seiner Versorgung direkt auf mehreren Ebenen helfen möchte, indem er einen Segenskreislauf einführt. Und er möchte uns durch seine Versorgung, und das finde ich ganz wichtig, in eine immer tiefere Abhängigkeit von ihm führen. Aber wie schwierig muss es jetzt für Elia gewesen sein, zu dieser Witwe zu gehen und um Wasser und Brot zu bitten? Er kannte ja die Gesetze und Regeln und als frommer Jude wusste er, dass eigentlich die Witwe unter dem besonderen Schutz Gottes stand und er sie versorgen muss. Und jetzt wird er von Gott aufgefordert, geh hin und bitte sie. Und dann, was ich ja noch krasser finde, selbst als er hört, dass es das allerletzte ist, was sie hat, dass sie kurz vorm Hungern steht, bekräftigt er die Aufforderung, gib zuerst mir Brot. Wie kann er sich das erlauben? Ich glaube, das geht nur, weil er weiß und daran glaubt, dass Gott dahinter steht und auch die Witwe versorgen wird. Und wieder greift Gott ein und versorgt übernatürlich. Die Mehl- und Ölvorräte der Witwe werden nicht verbraucht und sie kann ihren Sohn Elia und sich selbst versorgen. Und ich finde das toll, weil durch die Versorgung des Propheten wird die Unterstützerin versorgt. Da steckt, wie ich finde, eine wichtige geistliche Wahrheit drin, die auch bei unseren Missionaren immer mal wieder zu tollen Erlebnissen und Momenten führt. Wir als Gemeinde, wir unterstützen Pauks und Eimanns, aber auch viele Einzelpersonen stehen hinter ihnen. Und das ist auch nötig, weil was wir als Gemeinde finanziell beitragen können, reicht bei weitem nicht aus. Ich habe extra nochmal beim Jürgen nachgefragt. Jürgen, vielen Dank für deinen Dienst. Ich wollte nichts Falsches sagen, deswegen habe ich mir extra nochmal die Zahlen geben lassen. Von jedem Euro an Spenden an die FEG Erbelshausen fließen 5 Cent in die Weltmission. Und damit decken die Jahresspenden unserer Gemeinde gerade mal weniger als 10% rein von der finanziellen Abdeckung der Missionare. Also es fehlen über 90% von Einzelpersonen, die auch hier aus der Gemeinde mitkommen. Und deswegen fragen ja die Missionare im Vorfeld, bevor sie ausreisen, wenn sie im Heimataufenthalt sind, Leute, bitten sie, sie zu unterstützen und sich an der Weltmission zu beteiligen. Aber ist das jetzt vergleichbar mit unserem Text? Ich meine, hier, Elia wird zur Witwe geschickt, die kurz vor dem Hungern steht. Wie würde es denn Danilo und Ingrid gehen, wenn Gott sie beruft im Heimataufenthalt? Hier, da ist die Witwe, die muss ihre Witwenrente mit Hartz IV aufstocken. Die weiß gar nicht, wie sie im Winter heizen soll. Die bittest du um Unterstützung für deinen Missionsdienst. Wie würde es denen wohl gehen? Und anders gefragt, was würden wir dazu sagen? Ich glaube, das Mindeste wäre doch, dass wir empört wären, oder? Es geht doch nicht. Also, wenn die Missionare selbst hungern würden, dann okay. Aber, und dann auch noch die, weil die sind ja in Brasilien, der ist ja schön warm. Die müssen sich ja gar keine Sorgen machen wegen Frieren. Das funktioniert nicht. Elia in unserer Geschichte kam gerade selbst vom Bach der Versorgung. Der war satt. Der war gut versorgt worden. Er musste nicht hungern. Warum hat sich Gott das also so gedacht, dass er die Witwe fragen soll? Ich glaube, weil er durch Elia die Witwe versorgen wollte. Und jetzt sind wir an einem theologisch heiklen Punkt. Ich merke schon, einige scharren schon so ein bisschen. Mit den Füßen. Man kann jetzt leicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd runterfallen. Ja, wir haben die biblische Aussage und die Verheißung, dass wir gesegnet werden, wenn wir unseren Besitz, unsere Zeiten, auch unsere Finanzen Gott zur Verfügung stellen. Aber das, und ich betone das, ist kein Automatismus. Denn Gott ist ein liebevoller Vater und keine Maschine. Der ist keine Maschine, wo man oben 5 Euro reinwirft und kriegt dann unten über Umwege 10 Euro wieder raus und wurde gesegnet. Das ist jetzt nicht das Thema der Predigt. Ich wollte es nur erwähnen, nicht, dass hinterher Leute beim Jochen Schmidt anrufen und sagen, oh, die Allianzmission predigt Wohlstandsevangelium. Auf gar keinen Fall. Also bitte macht daraus kein Gesetz. Gott ist eine Person, er gibt uns Verheißungen und Versorgung, aber manchmal will er auch mehr von uns und will uns in tiefere Wahrheiten führen. Wir sehen hier also Gott als übernatürlichen Versorger, der Elia benutzt, um einer Witwe zu helfen. Im Grunde hätte er auch Elia weiter in der Rabensituation lassen können, oder? Und dann einfach sagen können, die Witwe, zack, hat einen Wundertopf, der nicht leer wird. Warum hat er die erst zusammengebracht? Ich glaube, sie hätte da nicht gelernt, die Witwe, worum es eigentlich geht, nämlich um Abhängigkeit von Gott. Das steckt nämlich dahinter, abhängig zu sein von einem guten Vater und Gott. Und dazu kommen wir jetzt, zum letzten Punkt. Weil nach einiger Zeit wurde der Sohn der Witwe, die den Propheten in ihr Haus aufgenommen hatte, krank. Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr und zuletzt starb er. So wie Elia am Bach Kerit saß und mit dem Ast den Pegelstand gemessen hat, saß jetzt wahrscheinlich die Witwe am Bett ihres Sohnes, fühlte die Stirn, gab ihm zu trinken und sah dabei zu, wie er langsam immer schwächer wurde. Und wenn sie vorher gelernt hatte, übernatürlich, dass Gott es gut mit ihr meint, dass er sie versorgt, dann wurde sie jetzt eines Besseren belehrt. Sie wurde zwar immer noch jeden Morgen beim Frühstück daran erinnert, dass das Brot, was sie isst, von Gott kommt, aber irgendwann ist Schluss. Der Sohn starb und alles Bisherige ist vergessen. Ich zitiere. Da sagte die Mutter zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben. Gib ihn mir, erwidert Elia. Er nahm ihr das tote Kind vom Schoß, trug es in die Dachkammer, in der er wohnte, und legte es auf sein Bett. Und dann rief er, Herr, mein Gott, willst du wirklich diese Frau ins Unglück stürzen und ihr den einzigen Sohn nehmen? Sie hat mich doch so freundlich in ihr Haus aufgenommen. Gott, der Versorger, meinte es gut mit mir. Ich kann Elia so gut verstehen, wie er hart mit Gott ringt. Was soll das? Am Bach wurde er übernatürlich versorgt, dann ging der Mehl und der Öltopf nicht alle. Und jetzt? Wäre die Geschichte jetzt hier zu Ende? Ist auch mal eine spannende Frage, in der Bibel mal einfach mal einen Cut zu machen, zu überlegen, okay. Dann könnten wir jetzt sehr viel darüber nachdenken, in was für einer bitteren Lebensrealität, ich sage es extra, Lebensrealität wir leben. Das wäre jetzt auch spannend als Thema, aber ich denke mir, boah, wir haben Gott sei Dank aus dem Neuen Testament eine viel bessere Erklärungssicht, als Elia damals hatte. Und deswegen bin ich froh, dass die Geschichte nicht zu Ende ist. Und jetzt macht Elia dieses wirklich weirde, komische Ding. Also da sind sich die Ausleger auch nicht sicher, warum er das jetzt macht. Er legt den Leichnam hin und legt sich dreimal rauf und betet zu Gott. Und was macht Gott? Gott beantwortet das Gebet und der Junge kommt wieder ins Leben zurück. Wow, was für ein Wunder. Gott als Versorger. Ja, er versorgt uns nicht nur mit dem, was wir zum Leben brauchen, sondern gibt darüber hinaus auch noch das Leben selbst. Und das ist mein liebster Bibelvers im Kontext von Geben. Ich befasse mich ja viel mit Geben und so im Neuen Testament. Und mein liebster Bibelvers im Kontext von Geben ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus ist für uns gestorben, damit wir leben können. Er war 3 Tage tot, bekam dann aber von Gott neues Leben geschenkt. Und so deutet vielleicht dieses 3-mal Legen auf den Leichnam des Sohnes, der Witwe, auf Jesus Christus hin, neutestamentlich. Wir sind von Gott als gutem Versorger noch viel reicher beschenkt als nur das, worüber wir uns hier auf dieser Welt so viele Gedanken und Sorgen machen. Wir haben seinen Sohn bekommen und mit dessen Tod und Wiederauferstehung ist uns Vergebung der Schuld, Sinn im Leben und Hoffnung auf ein ewiges Leben mit ihm geschenkt worden und garantiert. Liebe Freunde, das ist mir jetzt wichtig, ich habe extra hier so ein Dings hingemacht. Ja, wir machen uns Sorgen, wenn wir uns die Zukunft anschauen. Und vielleicht wissen auch einige jetzt hier heute Morgen nicht, wie sie ihre Heizkosten im Winter bezahlen sollen oder das Auto durch den TÜV kriegen oder halt irgendwas. Wir erleben es auch gerade als Allianzmission, dass die Spenden sinken, die Kosten aber natürlich weltweit überall steigen. Und dann kommen Sorgen. Sorgen, wie wir die Missionare finanzieren können und die Projekte finanzieren können. Aber dann sage ich mir, Gott, du bist ein guter Gott. Du versorgst uns. Das hast du uns versprochen. Vielen Dank dafür. Und dann kommen jetzt 2 Liedstrophen, also nicht auswendig, das wäre übertrieben zu sagen, aber ich habe mich daran erinnert, von Paul Gerhard in den Sinn. So, die Älteren freuen sich jetzt. Jetzt wird Paul Gerhard zitiert. Befiehl du deine Wege. Und mit diesen 2 Liedstrophen aus dem Lied möchte ich schließen. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt's dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Amen.